Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die Bundesbürger halten fast 35 Millionen Heimtiere. Zum Beispiel Hunde und Katzen, Kaninchen, Hamster, Wellensittiche. Sie hegen und pflegen diese Tiere, füttern und streicheln sie, lassen sie beim Tierarzt für viel Geld impfen, operieren und behandeln. Mancher lässt Hund oder Katze sogar zu sich ins Bett oder aufs Sofa. Zugleich wurden im vergangenen Jahr in Deutschland rund 750 Millionen Tiere geschlachtet, vor allem Hühner, Schweine und Rinder, um gepökelt, gebraten, geräuchert, gegrillt und vor allem gegessen zu werden. Diese beiden Zahlen machen deutlich, das Verhältnis des Menschen zum Tier ist ambivalent. Welche ethische Verantwortung trägt der Mensch gegenüber Tieren und was lehren Religionen und Philosophie über die Beziehung zum Tier? Eine Tagung im Einstein-Forum in Potsdam ist diesen Fragen nachgegangen und Cornelius Wüllenkämper hat der Debatte zugehört.
Der Tierschutz ist seit 2002 im deutschen Grundgesetz verankert und auch das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen darf. Aber was Leiden und vor allem was ein vernünftiger Grund ist, darüber gehen die Meinungen auseinander, sowohl zwischen Kulturen und religiösen Überzeugungen als auch zwischen Individuen. Der Soziologe Mischa Gabowitsch, der im Potsdamer Einstein-Forum die Tagung zur Tierethik organisierte, beschäftigt sich mit der Rechtfertigung von Gewalt gegen nichtmenschliche Tiere.
Also einer, der es einfach gewohnt ist, jedes Jahr zu Weihnachten eine Gans zu essen, der braucht dafür gar keine Argumente. Das ist einfach Gewohnheit. Ja? Das ist etwas, was einem sicher sehr wichtig ist, wenn man damit aufgewachsen ist. Man verbindet damit Kindheitserinnerungen, das Gefühl von familiärer Wärme und Nähe und so weiter. Und wenn dann jemand kommt und dann auch noch aus der eigenen Familie und das problematisiert, also das zu einer Frage macht, dann wird das natürlich als eine Art Affront, ja, Verletzung wahrgenommen.
Jenseits individueller Vorlieben vom Veganismus bis zum selbstverständlichen Recht auf Fleischkonsum fordert Gabowitsch eine lagerübergreifende Auseinandersetzung mit dem widersprüchlichen Tier-Mensch-Verhältnis.
Wo wir sozusagen über das Individuum und sein absolutes Recht auf die persönliche Meinung hinausgehen und versuchen, das auf irgendwas Größeres zu beziehen. Ob das jetzt die Menschheit ist oder die Natur als Ganzes oder eben in der Religion auch vielleicht eine göttliche Schöpfung oder sowas, das ist dann die nächste Frage.
Die säkulare Tierethik sei in der Demokratie die einzig verbindliche Argumentationsgrundlage für den gerechten Umgang mit Tieren, glaubt die Lüneburger Philosophin Hilal Seskin. Dennoch könne die Philosophie den grundlegenden Widerspruch zwischen dem moralischen Gebot der Gewaltlosigkeit und der Grausamkeit der Natur und damit auch des Tier-Mensch-Verhältnisses nicht lösen.
Selbst wenn wir die offensichtliche Willkür und Grausamkeit von Tierindustrie, Tierproduktion, Tiere essen abschaffen würden, das halte ich sowieso für unabdingbar, aber selbst wenn wir die abschaffen, bleiben ja noch ganz viele andere Probleme übrig, wo wir in den Lebensraum anderer Tiere eingreifen. Und dann gehen diese anderen Tiere miteinander und auch mit den Angehörigen ihrer eigenen Art ja nicht unbedingt immer nett um. Wo wir dann als Menschen denken, hey, jetzt wird aber das Lebensrecht von zum Beispiel dem Storchenkind verletzt, weil es aus dem Nest geworfen wird. Also die Natur ist sehr schwierig und wenn wir uns die gesamte Natur so ansehen und wirklich jedes Individuum darin auch ernst nehmen, auch wenn es klein ist oder nicht hübsch, dann sehen wir, dass sich das wohl nicht mit friedlichen moralischen Mitteln so leicht lösen ließe, wie wir uns das unter Menschen zumindest vorstellen können.
Mit jedem Schritt, den wir etwa auf einer Wiese tun, töten wir Lebewesen. Ein schuldfreies menschliches Dasein ist schlicht unmöglich. Hilal Seskin identifizierte im Potsdamer Einstein-Forum mehrere blinde Flecken der säkularen Tierethik. Wenn der Mensch in den natürlichen Kreislauf von Leben und Vergehen, von Fressen und Gefressenwerden eingreift, geht das immer zu Lasten anderer Lebewesen. Wer Frösche im künstlichen Biotop schützt, bietet damit Störchen mehr Nahrung, bedroht aber zugleich das Leben tausender Insekten. Der Mensch ist in seinem Verhältnis zum Tier zugleich verantwortlich und auch machtlos. Daraus zieht Hilal Seskin folgenden Schluss.
Ich habe den Eindruck, dass in einem religiösen oder gläubigen Weltbild doch mehr Platz ist für das Paradoxon, dass jedes Individuum absolut wertvoll ist und das Ganze als Schöpfung irgendwie wertvoll ist. Das sind ja eigentlich zwei völlig umgekehrte Perspektiven und beides sind in den Religionen, wie ich sie kenne, kommen vor. Und ich habe den Eindruck, die säkulare Moral hat dafür keine Sprache gefunden.
Die Religion als spiritueller Ausweg aus einem unlösbaren ethischen Widerspruch? Islam und Judentum kennen, anders als das Christentum, explizite Gesetze zum Umgang mit und auch zur Tötung von Tieren. So sieht die Tora etwa genaue Schächtungsregeln vor, um die, so wörtlich, Gier des Menschen nach Fleisch zu stillen. Der Koran sieht das Töten von Tieren grundsätzlich als Straftat an, erlaubt aber Ausnahmen, etwa zur Gewinnung von Lebensmitteln oder zur Abwendung einer Gefahr, aber ausdrücklich nicht ökonomische Interessen. Jüdische und islamische Religionsgelehrte waren sich auf der Potsdamer Tagung einig, dass die Glaubensregeln im tatsächlichen Umgang mit Tieren, etwa in der Massentierhaltung, oftmals ignoriert werden. Die katholische Theologin Simone Horstmann ging einen Schritt weiter. Sie spricht von der notorisch unterschätzten Gefahr der Religion für Tiere.
Die Frage ist ja tatsächlich, was berechtigt uns eigentlich, Tiere überhaupt religiös zu adressieren? Vor allen Dingen, wenn man voraussetzt oder zur Kenntnis nimmt, dass Religion für Tiere unter Umständen sehr schädlich, fast tödlich ist eigentlich, ne, in den Auswirkungen. Also es betrifft Tieropfer-Thematiken, die industrielle Massentierhaltung oder überhaupt die Tierindustrie als solche. Die ist ganz stark christlich imprägniert. Wenn ich das zugrunde lege, die Gefahr, die Religion häufig immer noch für Tiere bedeuten, dann spricht in meinen Augen vielleicht nicht alles, aber doch zumindest ein Teil dafür zu sagen, es ist besser für Tiere, wenn sie von einer gewissen Art und Weise religiös zu sein verschont bleiben.
Simone Horstmann fordert eine kritische Auseinandersetzung des Christentums mit seinem anthropozentrisch geprägten Verhältnis zu Tieren. Die jüngste Kritik von Papst Franziskus an willentlich kinderlosen Paaren, bei denen Katzen und Hunde den Platz von Kindern einnehmen, sieht Horstmann als Beweis dafür, dass die katholische Theologie Tiere als potenzielle Gefahr für die eigene Menschlichkeit sehe. Das Fazit der Tagung im Einstein-Forum fiel nüchtern aus. Wo die säkulare Ethik keine Lösung im widersprüchlichen Mensch-Tier-Verhältnis bietet, glänzen die Buchreligionen durch die Diskrepanz zwischen Normativität und Praxis oder durch schiere Ignoranz. Dennoch wurde eine ethische Orientierungshilfe sichtbar, die im Einzelfall konkrete Handlungsanleitungen bietet und zugleich die widersprüchliche Realität im Umgang mit Tieren verdeutlicht. Die Empathie, eine urmenschliche Fähigkeit, sich in andere, auch nichtmenschliche Wesen hineinzuversetzen.
Fragen der Tierethik und was Religion und Philosophie dazu sagen. Cornelius Wüllenkämper berichtete.